ARD.
Die Idee ist, dass es heutzutage noch ein großes Problem in der Medizin gibt, dass die derzeitig verfügbaren Modelle, sehr einfache Zellkulturmodelle und Tierversuche, uns zwar sehr weit gebracht haben und sehr viele Erkenntnisse beschert haben, aber dass leider oft diese Erkenntnisse nicht direkt auf den Menschen übertragbar sind. Daraus entsteht ein echtes Bedürfnis, bessere Modelle zu finden, die eben den Menschen abbilden. Wir brauchen experimentelle Modelle, Zellkulturmodelle, die näher am Menschen sind und diesen Menschen näher abbilden.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ein Stück Darm, das in einer Petrischale heranwächst. Eine Leber im Miniaturformat. Menschliches Gewebe, das vielleicht eines Tages im Labor genauso auf Medikamente reagiert wie im Körper. In Berlin wurde jetzt das Forschungszentrum Der simulierte Mensch eröffnet. Dort wollen die Charité und die Technische Universität Berlin die menschliche Biologie mit Hightech-Modellen besser verstehen, neue Therapien gegen Krankheiten entwickeln und Tierversuche ein Stück weit verzichtbar machen. Das gucken wir uns jetzt genauer an in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwes und zu Gast bei Sina Bartfeld. Sie ist Professorin für medizinische Biotechnologie an der TU Berlin und sie ist Sprecherin des neuen Forschungszentrums Der simulierte Mensch, kurz SIM. Sina Bartfeld, schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Korwes. Danke für Ihr Interesse.
Bei der Eröffnung des SIM vor ein paar Tagen, da haben Sie erwähnt, dass Sie extra für dieses Forschungszentrum nach Berlin gezogen sind. Was genau hat Sie denn daran so gereizt, dass Sie mit Sack und Pack übergesiedelt sind?
Ja, mit Sack und Pack und ganzer Familie tatsächlich. Dieses Gebäude, diese Idee, die hat eine echte Sogkraft, die weit über Berlin hinaus scheint. Diese Grundidee Medizin und Technologie nebeneinander, das trifft einfach von mir ein Kerninteresse, weil ich immer schon sehr gerne mit Medizinern zusammengearbeitet habe. Ich bin selbst Biologin, Zellbiologin und wir interessieren uns eben für menschliche Biologie und die ist natürlich ganz nah am Patienten. Und daraus ergibt sich natürlich, dass wir immer wieder in den Laboren der Mediziner sind, dass wir von Patienten Proben bekommen, dass wir mit den Medizinern gemeinsame Treffen haben und da ist natürlich eine räumliche Nähe ideal. Das Zweite ist, dass ich einfach selbst gerne Techniken entwickle und das mir einfach Spaß macht und mich deswegen auch an der Technischen Universität zu Hause fühle. Und in diesem Hause ist das Seite an Seite. Ingenieure, Technikfreaks, sag ich mal positiv, mit den Medizinern zusammen in einem Haus.
Genau, gucken wir uns tatsächlich das Gebäude erstmal so physisch an. Nehmen Sie uns mal mit. Das ist nämlich ein ziemlich besonderes Gebäude und auch sehr beeindruckend, wenn man da reinkommt. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, man kommt da rein und ja, es ist erstmal ein großes Wow, ehrlich gesagt, das empfinde ich selber so. Man sieht eine Freitreppe, die in einem geschwungenen, in mehreren geschwungenen Ovalen nach oben hin offen ist. Also man hat den Blick auf die Wolken oben durch ein Atrium und das Gebäude hat insgesamt 5 Ebenen und die ersten beiden Ebenen sind tatsächlich dem Publikum frei. Da sind viele offene Räume, wo man sich begegnen kann, wo man einander begegnen kann, wo die verschiedenen Disziplinen, ne, Mediziner und Techniker, sich begegnen können, aber auch um mit der Öffentlichkeit.
Also uns Bürgern.
Genau. Also wir beteiligen uns jetzt zum Beispiel im Juni für alle Berliner herzlich willkommen auf der Langen Nacht der Wissenschaften. Das sind so Veranstaltungen oder auch Girls Day, Boys Day oder was es eben immer für Situationen gibt, wo man mit den Bürgern, den Menschen, den Steuerzahlern, die ja letztlich auch ihr Geld dafür hergeben, dass diese Wissenschaft gemacht wird, dass die in unser Gebäude kommen sollen und wir auch gerne erzählen, was wir da konkret machen. 2 Etagen, die dafür auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dann schließt sich ein geschlossener Bereich der Labore an. Und dann gehen wir durch 3 Ebenen. Die erste Ebene, da arbeiten Menschen vor allem mit Proteinen, RNA-Sequenzierung oder so. Also Menschen, die sehr viel auf der Molekularbiologie-Expertise haben. In der nächsten Ebene sind die zellulären Experten, vor allem Menschen, die sich mit dem Immunsystem beschäftigen. Und auf der letzten Ebene sind es dann die Organ, also es ist eine Organebene, also diejenigen, die sich damit beschäftigen, wie kommt denn das Ganze alles zusammen in einer Komplexität von Geweben und Organen.
Da sitzen Sie dann mit Ihrem Team, nehme ich an. Das Ganze wirkt wirklich sehr licht. Und der Architekt hat bei der Eröffnung auch gesagt, die Philosophie dahinter sei quasi, die Gedanken sollen fliegen können, frei fliegen können. Und die Vision ist ja letztlich der simulierte Mensch. Das ist namensgebend für dieses Gebäude. Was steckt dahinter? Welche Idee?
Die Idee ist, dass es heutzutage noch ein großes Problem in der Medizin gibt, dass die derzeitig verfügbaren Modelle, sehr einfache Zellkulturmodelle und Tierversuche, uns zwar sehr weit gebracht haben und sehr viele Erkenntnisse beschert haben, aber dass leider oft diese Erkenntnisse nicht direkt auf den Menschen übertragbar sind. Diese Modelle können leider nicht mit genügender Zuverlässigkeit vorhersagen, wie eine Krankheit tatsächlich in einem Patienten stattfindet oder welche Therapie denn wirken wird oder bei wem, also welche neu entwickelten Therapien tatsächlich letztlich Wirkung zeigen bei einer bestimmten Krankheit. Das ist mit den derzeitigen Modellen schwer vorherzusagen. Und daraus entsteht ein echtes Bedürfnis, bessere Modelle zu finden, die eben den Menschen abbilden. Und daher sozusagen dieses programmatische, der simulierte Mensch. Wir brauchen Modelle, also experimentelle Modelle, Zellkulturmodelle, die näher am Menschen sind und diesen Menschen näher abbilden.
Sie selbst forschen an Organoiden, ich habe es schon gesagt. Sie versuchen also aus Stammzellen im Labor Organe nachzubauen. In Ihrem Fall geht es um den Darm schwerpunktmäßig. Können Sie uns mal so eine Art Bauanleitung geben? Also wie funktioniert das überhaupt?
Unsere Gewebe in dem Körper, und dazu gehört auch der Magen-Darm-Trakt, also wir arbeiten nicht nur am Darm, sondern auch am Magen, die werden ständig ersetzt, erneuert durch Stammzellen, die in diesem Gewebe selbst sind. Man kennt das intuitiv von der Haut irgendwie, ne? Die Haut, man verliert ja ständig Hautschüppchen, weil sie sich ständig regeneriert. Also unten in der Haut sitzen Stammzellen, die ständig neue Haut produzieren. Und so wie das an der Haut ist, die unsere Oberfläche abkleidet, ist es eben auch bei den inneren, den Schleimhäuten im Magen und im Darm. Also jede Sekunde, dass Sie und ich hier sitzen und nett miteinander reden, ist unser Darm sehr fleißig und produziert in jeder Sekunde 1 bis 2 Millionen neue Zellen.
In jeder Sekunde?
Ja, phänomenal. So, und jetzt gab es Forscher, die hatten sich es eben auf die Agenda geschrieben, zu sagen, Mensch, wenn diese Stammzellen denn im echten Körper das machen, dann muss es doch ganz einfach sein, die auch dazu zu überreden, dass sie das in der Kulturschale auch machen. Das wäre doch ganz cool. Dann hätten wir mehr Stammzellen, dann könnten wir damit eben arbeiten.
Wie gewinnen Sie die denn eigentlich?
Ah ja, da sind wir wieder bei den Medizinern, unserer wichtigen Kooperation mit Medizinern. Es gibt ja viele verschiedene Situationen, in denen Menschen operiert werden müssen, wo jedenfalls Gewebe entnommen werden, für die es dann hinterher keine weitere Verwendung gibt. Anstatt so ein Gewebe wegzuschmeißen, können solche Gewebe auch für die Forschung freigegeben werden. Und dann wenden wir verschiedene Methoden an, dass wirklich, also teilweise sitzen wir mit Pinzetten und Scheren da, um da das Gewebe aufzulösen, in verschiedene Kleinteile zu holen und den Bereich anzureichern, in dem diese Stammzellen sitzen. Und wenn wir diese Schicht möglichst fein herausgearbeitet haben, dann geben wir einen Stoff dazu, der die Zellen sich vereinzeln lässt und dann sind es vereinzelte Zellen. Und die können wir dann aussehen in unsere Kultur.
Und da müssen sie dann füttern, oder?
Da müssen wir sie füttern, genau. Und wir drücken das immer so aus. Der Trick ist letztlich immer herauszufinden, wie können wir die Stammzelle glauben lassen, dass sie noch im Körper wäre, damit sie einfach das weitermacht, was sie sowieso im Körper macht, nämlich sich zu vermehren und weiter Nachkommenschaft zu produzieren. Dann brauchen die Stammzellen noch eine dreidimensionale Matrix, auch sowas wie Kollagen und so, also verschiedene Ankerproteine, an denen sie sich festhalten können. Und wenn sie also diese Matrix haben, in der sie sich wohlfühlen und alle diese Wachstumsfaktoren, die ihnen sagen, du bist hier zu Hause, dann passiert eben diese Magie, dass sie sich teilen. Und noch einen Schritt mehr, sie teilen sich nicht einfach nur, sondern sie organisieren sich dann. Also sie werden dann zu einem kleinen Bällchen und dieses Bällchen wächst dann dreidimensional und bildet dann auch innerhalb dieses Bällchens kleine Domänen aus, die den funktionellen Domänen im Magen oder im Darm eben dann entsprechen, sodass ein Organoid ist immer aus einer Stammzelle entstanden, ist immer dreidimensional und spiegelt immer einen Teil der Funktionen wider, der das ursprüngliche Organ eben hat.
Jetzt ist ja, glaube ich, der Darm, wenn man ihn so entnehmen würde, im Schnitt 6-7 Meter lang. Ne? Wie groß oder klein ist denn das Darmorganoid, was Sie dann haben? Und wie sieht das aus? Sie sprechen von einem Bällchen, also eine runde Struktur.
Ja, also erstmal, wie groß ist das? Also in einem Organoid sind so etwa 4000 Zellen, das haben wir mal gezählt. Und die sind so im Schnitt ungefähr 0,5 Millimeter. Wenn man sich das jetzt ein bisschen mehr vorstellen möchte, dann denkt man mal an das Mohnbrötchen, was man am Sonntag am Frühstückstisch vielleicht gerne mag, wie so ein Mohnkörnchen. Und die runde Struktur, das hängt tatsächlich auch ein bisschen davon ab, welche Zellen in dem Organoid drin sind. Also es ist im Grunde rund, aber nicht so Luftballon aufgeblasen, rund, sondern mit vielen kleinen inneren Verwölbungen. Je differenzierter die Zellen sind, umso mehr kleine Knubbelchen haben dann diese Luftballons noch.
Ich habe gelesen, dieses Organoid kann sogar Schleim produzieren.
Ja, richtig. Und wir finden genau diesen Schleim auch wahnsinnig spannend, weil der Schleim natürlich ganz, ganz wichtig ist bei vielen Krankheiten und überhaupt zu verstehen, ach, so generelle Fragen, wie funktioniert das, dass wir dieses faszinierende Mikrobiom eigentlich in unserem Darm haben können, ohne dass wir davon gestört sind und welche Pathogene überwinden denn diese Schleimschicht? Also da gibt es unheimlich viele Fragen über diese Schleimschicht. Und diese Fragen konnten bisher eben ganz schlecht gestellt werden, weil es gar kein Modell gab, an dem diese Schleimschicht untersucht werden konnte. Und jetzt können wir von den Organoiden Schleim produzieren lassen und uns anschauen, ist der jetzt genauso wie in echt und was ist vielleicht anders? Und macht er diese wunderbare Barriere für unsere Pathogene, die wir experimentell dann dazugeben können? Also können wir das tatsächlich nachstellen und sehen, dass wir eine echte Schleimbarriere haben zwischen Pathogenen?
Also Krankheitserreger?
Ja, also Bakterien und auch Viren, die uns krank machen. Ja. Und das können wir damit eben jetzt untersuchen und das ging vorher nicht.
Genau, da haben Sie ja schon mal einen triftigen Grund genannt, warum Sie das überhaupt machen. Weil ich habe einer Freundin von mir von unserem Gespräch erzählt und umrissen, was Organoide sind. Ihr erstes Stichwort war gruselig. Es geht ja jetzt Ihnen als Forscherin nicht darum, irgendwie Schöpfung zu spielen, sondern das hat einen triftigen Grund, dass Sie das machen. Sie wollen besser verstehen, wie Krankheiten funktionieren. Und im zweiten Schritt dann auch bessere Therapien entwickeln.
Ja, unbedingt. Also ich bin tatsächlich sehr aus diesem Wunsch, Krankheiten zu verstehen, angetrieben. Und dabei habe ich mich nun auf Krankheiten spezialisiert, die menschenspezifisch sind. Also es gibt Krankheiten, die sehen im Tier einfach anders aus als im Menschen. Zum Beispiel Helicobacter pylori ist ein Bakterium, was im Magen von sehr vielen Menschen ist. So 40-50% der Weltbevölkerung trägt dieses Bakterium im Magen. Und für viele macht es überhaupt nichts aus. Und für einen kleinen Teil ist es aber leider der Auslöser für Magenkrebs. So, und wenn man dieses Bakterium, das kann man auch in Mäuse injizieren, also ihnen das experimentell in den Magen reinspülen. Aber in Mäusen macht es halt eben keinen richtigen Magenkrebs. Das heißt, man kann das gar nicht untersuchen. Und in einem echten, also in einem Organoid, kann man eben deswegen neue Fragen stellen, weil wir hier einfach eine andere, die menschliche Interaktion mit dem Bakterium nachstellen können. Also wir wollen wirklich verstehen, wie das funktioniert, um dann zukünftig aus diesem Verständnis heraus neue Therapien entwickeln zu können. Und das geht dahin, dass natürlich auch in Zukunft möglich sein wird, wirklich patientenspezifisch, also für eine einzelne Person, eine Therapie zuzuschneiden.
Sina Bartfeld ist meine Gesprächspartnerin heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Sie ist Professorin für medizinische Biotechnologie an der TU Berlin und Teil des neuen gemeinsamen Forschungszentrums von TU und Charité namens Der simulierte Mensch. Sie haben jetzt auch gesagt, dass die Alternative, die sonst meistens genutzt wird, nämlich Tierversuche, da an ihre Grenzen stößt, weil einfach der tierische Organismus, einer Maus zum Beispiel, anders tickt und deswegen sich nicht so gut eignet, mal abgesehen davon, dass man dann auch die ethischen Erwägungen hat, die gegen Tierversuche spricht. Wie verzichtbar könnten denn Tierversuche da werden? Vielleicht noch nicht heute, aber perspektivisch.
Perspektivisch, also erst einmal muss ich dazu sagen, wir haben unheimlich viel aus Tierversuchen gelernt. Und es gibt Fragestellungen, die auch in Zukunft nur im Tier zu beantworten sind. Und es ist eine gesellschaftliche Frage, ob wir in Zukunft diese Fragen stellen wollen oder nicht. Zurzeit ist die Regelung so, dass es ganz essentiell nicht nur in der Grundlagenforschung ist, sondern auch in der Zulassung von Medikamenten. Und hier ist sicherlich ein Bereich, der sehr gut zugänglich ist für Ersatzmethoden. Ja, Ersatzmethoden heißt sowas wie Organoide oder auch andere Zellkulturmodelle, die eben ohne Tierversuche auskommen, was natürlich ein wichtiges ethisches Anliegen eben ist. Zurzeit ist es so, dass hier vor einer Zulassung eines Experimentes viele Tierversuche gemacht werden müssen, auch um festzustellen, ob das mögliche Medikament vielleicht toxisch ist, also irgendwelche schädlichen Effekte auf irgendein Organ des Körpers hat. Und da wir nun mal so viele Organe im Körper haben, ist es unheimlich schwer, das halt extern an Zellkulturen zu machen. Aber man kann schon sagen, dass die meisten Experimente an sowas wie Darm, Aufnahme eines Medikaments, Leber, Verstoffwechslung eines Medikaments oder Herz, ne, Verbreitung des Medikaments daran oder Niere auch, ist auch ganz wichtig, Ausscheidung eines Medikaments. Also viel Toxizität wird gemessen an Darm, Leber, Niere, Herz. Und wenn man sagt, hey, dann nehmen wir doch einfach mal da die 3, 4 Organoide und schalten das vor die Tierversuche, dann kann man die Tierversuche, die dann noch notwendig sind, natürlich stark verringern. Und das ist die derzeitige Vision, stark die Zahl der Tierversuche zu verringern.
Sie haben eben gerade schon gesagt, dass bestimmte Organe eben nicht singulär als Organoide genutzt werden können, sondern man auch ein Zusammenspiel von solchen Organoiden braucht, weil eben die Biologie, die menschliche, eigentlich eben ein komplexes System ist, wo Organe miteinander wechselwirken. Ein Organ eingebettet ist ins Immunsystem, wo es Reize, Hormonausschüttungen unterworfen und ausgesetzt ist. Und das ist ja was, was Organoide noch nicht so gut abbilden können, oder? Dieses Zusammenspiel der verschiedenen Instanzen im menschlichen Körper.
Ja, die Organoide sind ein sehr reduktionistisches Modell. Also wir reduzieren hier wirklich auf nur ein Organ und auch ja tatsächlich jetzt beim Magen-Darm auch nur auf eine bestimmte Schicht des Organs. Denn, seien wir mal ehrlich, also im Organ selbst haben wir ja noch eine Muskelschicht, wir haben eine Bindegewebsschicht, wir haben Nerven, wir haben Blutgefäße und ganz wichtig, ganz viele Immunzellen. Das alles ist erst einmal in einem Organoid nicht mitgedacht. Das heißt, dass hier viel mehr Komplexität noch möglich denkbar ist. Jetzt kann man aber mehr Komplexität reinbringen durch andere Technologien. Und eine Technologie dabei ist zum Beispiel das Bioprinting. Das wird auch hier an der TU stark vorangetrieben.
Also da ist die Tinte sozusagen, sind lebende Zellen, aus der dann gedruckt wird, schichtenweise ein Organ aufgebaut wird?
Genau, das gibt ganz verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel so ein Ansatz, Vaskularisierung, also Blutgefäße zu machen.
Ah, und das kompensiert sozusagen das Problem, was bisher bei Organoiden vorhanden ist, dass die eben keine Blutversorgung oder sonstige Versorgung haben, deswegen gar nicht sonderlich lange lebensfähig sind, richtig?
Ja, das gibt eben dieses Problem, dass die Organoide so reduziert sind, keine Blutversorgung haben, aber natürlich Blutversorgung auch ein Gewebe instruiert, also da Informationen gibt. Also ist das durchaus interessant, da eine Blutversorgung ranzubauen. Wie man jetzt die Blutversorgung da reinbaut, da gibt es tonnenweise verschiedene Ansätze und da hat jeder seine Berechtigung und es ist ganz spannend, was da entsteht.
Also da ist viel Musik gerade drin in diesem Forschungsfeld, was ja noch gar nicht so alt ist, ne? Ich glaube so 15 Jahre ungefähr, also die Organoide zumindest.
Die Organoide ist ein sehr junges Forschungsfeld. Ja, die erste Publikation davon für die Maus war in 2007 und im Menschen dann 2009. Also dafür hat es einen rasanten Aufstieg gemacht. Aber wir haben noch das Organoid-Chip vergessen eben. Das ist nämlich die dritte Technologie. Die ist etwas älter, hat aber eben jetzt durch die Organoid-Technologie wieder ganz doll an Fahrt gewonnen. Und bei Organoid-Chip ist der Grundansatz, man hat eine kleine Einheit, ein kleines Gerätchen, das ist ungefähr so groß wie ein Handteller. Und jetzt kann man darauf wieder verschiedene Sachen machen. Aber man bringt irgendwie so eine Technik zu den Zellen. Eine Ausgründung aus der TU Berlin, das ist die Firma Tissues, die macht eine bestimmte Art von Organ on a Chip, die 2 oder 3 oder 4 oder in Zukunft hoffentlich auch noch mehr Organmodelle miteinander verbindet und damit wirklich nochmal diese Organoid-Technologie auf ein neues Level hebt, weil wir dann eben das Zusammenspiel von Organen beobachten können.
Also dann hätte man irgendwann fast den menschlichen Körper in Gänze auf einem Chip.
Ja, oder zumindest jetzt sagen wir mal die 10 wichtigsten Organe oder die für eine bestimmte Krankheit wichtigsten Organe oder so. Ja, das wäre echt spannend.
Ja,
oder gruselig.
Oder genau, es wird ja an ganz unterschiedlichen Organen versucht, solche Organoide zu entwickeln. Die Leber, das Gehirn ist sogar auch dabei. Man weiß inzwischen ziemlich gut, wie man diese Zellen zum Wachsen bringt. Man hat aber noch nicht vollständig, wie man sie zu einem funktionierenden Organ zusammensetzt. Gibt es denn da eine zeitliche Perspektive, dass man sagen kann, wie lange dauert es wirklich, bis man bessere Krankheitsmodelle, bessere Medikamente davon ausgehend entwickeln kann? Sind wir da eher so im Bereich von 5 Jahren, von 10 Jahren?
Naja, das kommt auf die Frage konkret an. Also wenn man jetzt sagen möchte, wann ist so ein Organoid gut genug, um in einen Menschen transplantiert zu werden oder so, dann kann ich dazu schon sagen, das sind tatsächlich schon Versuche, die in menschlichen Patienten durchgeführt werden, verschiedene Ansätze.
Bei welchem Organ?
Auch beim Darm ist das bereits gemacht worden. Es gibt auch andere Ansätze, die sind auch schon ziemlich weit, wo zum Beispiel Pankreasorganoide,
Bauchspeicheldrüsen,
genau, für Diabetespatienten. Das ist auch ganz zentral. Der Bereich ist auch schon sehr weit fortgeschritten, weil es hier so einen großen Bedarf für neue Therapien gibt. Also dank der Stammzelltechnologie können eben so inselähnliche Gebilde erstellt werden. Und die sind natürlich auch angedacht als Transplantationsmaterial. Wie weit die so ganz konkret sind, weiß ich jetzt im Moment nicht. Jetzt geht es darum, die dann tatsächlich in den Menschen zu bringen, vaskularisieren zu lassen. Und dafür sind dann natürlich auch wieder Tierversuche ganz wichtig, um da besser zu verstehen, wie schaffen wir das, so etwas transplantiert zu bekommen.
Aber ich entnehme dem, Sie halten das nicht für eine Utopie, dass man irgendwann Organoide als transplantierbare Organe nutzen kann, sondern das ist in einem nicht unendlich weiten Zeitfenster, ohne sie jetzt exakt festlegen zu wollen, durchaus denkbar.
Absolut, nein, das halte ich für absolut denkbar. Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, 5 oder 10 Jahre. Wie gesagt, die ersten Studien haben ja stattgefunden, auch im Auge mit Retina-Ersatz. Und also da gibt es viele Ansätze. Und ich halte das für durchaus denkbar. Aber das ist ja nur ein Anwendungsbereich von Organoiden. Der zweite Anwendungsbereich, wo die wirklich angekommen sind, ist ja eben die Grundlagenforschung. Jetzt Fragen beantworten zu können, die wir vorher einfach noch gar nicht gewagt haben zu stellen, weil wir die Modelle nicht hatten. Der zweite Bereich sind diese Toxizitätstests. Ich weiß, dass da viele Pharmafirmen starkes Interesse daran haben. Und der dritte Bereich ist dann natürlich patientenspezifische Vorhersagen für Medikamententests zu machen. Und dafür gibt es auch ein ganz tolles Beispiel in der Mukoviszidose, wo das tatsächlich auch schon angewendet wird. Da gab es vor allem ein bestimmtes Zeitfenster, wo es Medikamente gab, die aber nur für eine Untergruppe von Mukoviszidose-Patienten angewendet werden konnten. Und da war nicht klar, für welchen Patienten ist das jetzt hilfreich und für welchen nicht. Und da, das wurde in den Niederlanden vor allem vorangetrieben, da wurde in den Niederlanden von jedem Mukoviszidose-Patienten, der das wollte, konnten eben Organoide hergestellt werden. An den Organoiden, Darmorganoiden, wurde dann vorhergesagt, ob das Medikament bei diesem Patienten hilft oder nicht. Basierend auf diesen Daten haben die Krankenkassen dann gesagt, sie finanzieren dann das Medikament, wenn das Organoid die Reaktion vorhersagt. Und entsprechend wurden dann auch die Patienten behandelt aufgrund der Reaktion ihres Organoids.
Okay, also da ist der Nutzen von Organoiden schon direkt beim Patienten angekommen, bei Mukoviszidose-Patienten. Nochmal abschließend zurück zum Anlass für unser Gespräch, das neue Forschungszentrum SIM. 40,9 Millionen Euro hat das SIM gekostet. Bund und Land haben dafür zusammengelegt. Hat sich Berlin denn jetzt auch dadurch ein Alleinstellungsmerkmal verschafft in diesem Forschungsbereich, in dem Biomedizin und Bioengineering zusammengelegt wurden?
Da hat Berlin sicherlich ein ganz deutliches Signal gesetzt. Das ist auch ganz wichtig. Und Berlin ist da sicherlich ein starker Standort auch für dieses Thema Alternativen für Tierversuche. Das ist wirklich ganz wichtig. Aber Berlin ist dann natürlich nicht ganz alleine, klar. Es wurde jetzt zum Beispiel gerade in Basel das Institute of Human Biology eröffnet, das von der Firma Roche finanziert wird. Das ist eine der Firmen, die ein ganz klares Zeichen setzen in diese Technologien. Und ähnlich gibt es natürlich auch an anderen Standorten. Tübingen ist hier hervorzuheben. Klare Signale, dass wir diese Organoid- und Organ-on-a-Chip-Technologien und Bioprinting-Technologien, dass das die Zukunftstechnologien sind, die Ersatzmethoden für Tierversuche bringen, die menschliche Biologie erschließbar machen. Und da kann Berlin auch noch mehr investieren. Aber jetzt freuen wir uns über dieses wirklich tolle neue Gebäude.
Sina Bartfeld, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Korwes.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professorin Sina Bartfeld, die an der TU Berlin zu Mini-Organen aus dem Labor forscht und jetzt einen neuen Arbeitsplatz hat. Das Forschungszentrum Der simulierte Mensch auf dem Campus Virchow der Charité. Mein Name ist Anna Korwes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.